Das Evangelium ist eine Botschaft von Christus. Die frohe Nachricht. Was ist nun das Evangelium? Was ist sein Inhalt? Von dieser frohen Botschaft spricht die Schrift an vielen Stellen. In 2. Korinther 5, Verse 18 bis 20 lesen wir: Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir müssen hier vor allem darauf achten, dass das Evangelium nicht menschlicher Art ist. Es ist nicht entstanden aus den Gedanken irgendeines Menschen. Es ist eine Botschaft vom Himmel, eine Botschaft Gottes an das gefallene Menschengeschlecht. Unser großer, ewiger Gott, der alles erschaffen hat, hat auch das Menschengeschlecht erlöst. Dies Evangelium, diese frohe Botschaft soll verkündigt werden. Das geschah zuerst durch Engel und Propheten und später durch eine große Schar von Evangelisten. Aber das alles ist von Gott. Im Neuen Testament befiehlt er uns, dies Evangelium zu verkündigen. Wir brauchen keine Menschen darum anzubetteln. Es ist Gottes Gabe, es ist das Testament Christi. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28, Vers 18. Gehet hin in alle Welt, sagte er. Ich bin auch in der Welt. Verkündigt es der ganzen Schöpfung, sagte er. Ich gehöre auch zur Schöpfung. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einem Weibe. Lasst uns recht bedenken, was Gott für uns Elende getan hat. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Menschen. Höre es wie zum ersten Mal. Gott sandte seinen eigenen Sohn. Glaubst du das? Wenn wir wirklich glauben könnten, dass Gott seinen Sohn um unseretwillen gesandt hat, dass er unser Bruder ist und das Gesetz für uns erfüllt hat, dann könnten wir vor großer Freude und Verwunderung kaum leben. Dass der große Gott, der Himmel und Erde schuf, seinen Sohn sandte, um das zu tun, was dem Gesetz unmöglich war. Glaubst du das? Das ist etwas, was du wohl weißt, aber glaubst du es wirklich? Wer es leicht glauben kann, hat niemals verstanden, was es bedeutet. Bedenke, Gottes Sohn, der beim Vater war, das Wort, das im Anfang war, das bei Gott war und Gott selbst war, dieses Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Das sagt auch der Prophet Micha. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 2. Dass Gott Mensch geworden ist, verheißt etwas Großes für uns Menschen. Es zeigt seinen großen Gnadengedanken mit uns. Bitte Gott, dass er dein Herz öffne und die dicken Wolken des Unglaubens vertreibe. Dann wirst du mit Frieden erfüllt, und in seligen Anbeten kannst du sagen: Wohl ist meine Unwürdigkeit groß, aber ob sie auch tausendmal größer wäre, so wird sie hierin zunichte, da Gott seinen Sohn sandte. Ihn will ich preisen. Der Apostel sagt weiter: In der Gestalt des sündlichen Fleisches. Wie Mose eine eherne Schlange machte, die äußerlich den Giftigen ähnlich sah, so sollte Christus dem giftigen Geschlecht gleichförmig sein, damit wir sehen sollten, warum er gekommen ist. Er sollte uns gleich sein, doch ohne Sünde. Und verdammte die Sünde im Fleisch. Er nahm unsere Sünde auf sich und trug sie auf seinem Leibe aufs Kreuz. So wurde das Urteil über die Sünde vollstreckt. Darum kann sie uns nicht mehr verdammen, oder anders gesagt, als Christus die Strafe für unsere Sünden auf sich nahm, nahm er der Sünde die Macht und das Recht, uns zu verdammen. Christus hat nicht die Sünde aus der Welt genommen, aber er hat unsere Sünde getragen, und darum kann die Sünde uns nicht verdammen. Denken wir an einen zum Tode verurteilten Mörder. Noch lebt er in seiner Todeszelle, er ist aber für die bürgerliche Gesellschaft nicht mehr als ein Toter. So ist es auch mit der Sünde. Sie kann den nicht mehr verdammen, der Teil hat an Christi Opfer. Zwar lebt sie noch in unserem Fleisch, wie wir bitter erfahren, aber sie kann niemals verdammen, denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Die Sünde, die noch in uns ist, hat ihre Macht, uns zu verdammen, verloren. Darum gebraucht Paulus diesen seltsamen und doch trostreichen Ausdruck: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wie erklärt er ihn? In Vers 2 sagt er: Das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste. Das Evangelium ist in diesem kurzen Wort ausgedrückt: Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber. Die Welt ist das gefallene Geschlecht. Durch Adams Fall ist sie zum ewigen Tod verurteilt. Wer sündigt, soll sterben. Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Niemand konnte sich selber erlösen, denn keiner war ohne Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, so kam er über alle Menschen, dass sie alle gesündigt haben. Aber der große, barmherzige Gott konnte nicht ertragen, dass alle verloren gehen sollten. Darum wurde das Wort Fleisch. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Christus wurde der zweite Adam des Menschengeschlechts. Er nahm auf sich, dem Gesetz und Urteil für das ganze Menschengeschlecht Rede und Antwort zu stehen. Kurz gesagt, er tat, was wir hätten tun sollen, und litt, was wir hätten leiden müssen. Er versöhnte die Welt mit sich selber, er gab ihr die Gnade, die sie vor dem Fall hatte. Das tat er, als er das Gesetz erfüllte, die Strafe erlitt, das Verbrechen sühnte, über Tod, Teufel und Hölle siegte und uns eine ewige Erlösung erwarb. Er rechnete den Menschen ihre Übertretung nicht zu. Wie Gott mit Wohlgefallen auf die Welt vor Adams Fall blickte, so sieht er sie nun in Christus an, der der zweite Adam ist. Denn wir sind mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut, das heißt das Wort von der Versöhnung, die in Christus geschehen ist. Und nun ist es so, als ob Gott selbst durch uns ermahnt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott ist schon mit euch versöhnt, darum versöhnt euch doch mit Gott. Dann ist alles gut. Kommt zurück, ihr verlorenen Kinder. Der Vater hat lange seine Arme gegen euch ausgebreitet. Ihr braucht nicht das Geringste zu tun, um Gott zu versöhnen. Er war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Nun sollt ihr euch nur mit Gott versöhnen lassen. Hier sehen wir, was das Evangelium ist. Viele glauben, das Evangelium sei ein Versprechen. Es ist aber die Nachricht von einem Versprechen, das schon eingelöst ist. Das Evangelium spricht nicht von dem, was geschehen soll, sondern von etwas, was schon geschehen ist, etwas, was da ist, ob wir es annehmen oder nicht. Es gibt viele, die denken, dass Gott versöhnt werden soll und dass man versuchen muss, die Sünde zu beseitigen. Aber Gott ist versöhnt, die Sünde ist getilgt. Wenn wir nur glauben könnten, dass alle Sünden der Welt, auch die, die uns gerade jetzt plagen, in Christi Tod ausgelöscht, durchgestrichen, in die Tiefe des Meeres versenkt sind. Gott ist schon versöhnt, und die ewige Gerechtigkeit ist gekommen. Damit wir die Kindschaft empfingen. Am Tage der Auferstehung ist es, als ob das Paradies wieder zu uns gekommen ist. Engel sprechen mit den Menschen, wie mit Geschwistern. Jesus nennt Sünder seine Brüder. Die Sünde ist versöhnt. Der Glaubende ist freigemacht, gerecht und rein. Das Gesetz fällt kein Urteil über den, der mit Christus vereinigt ist. Der Tod hat keine Macht, uns zu behalten, seit Christus als Erstling der Entschlafenen von den Toten auferstanden ist. 1. Korinther 15, Vers 20. Das Bemerkenswerte beim Grabe Christi ist, dass Jesus nun seine Jünger Brüder nennt. Maria steht beim Grabe und weint. Jesus offenbart sich ihr und sagt, »Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Johannes 20, Vers 17. Wir wissen doch, dass er sie vorher nicht Brüder genannt hat. Er nannte sie seine Freunde. Er zeigte ihnen Liebe und sagte, dass die, die seinen Willen täten, seine Brüder und seine Schwestern seien. Aber er hat sie nicht Brüder genannt. Doch nun, da das Versöhnungswerk vollbracht und das Kindschaftsverhältnis der Menschen zu Gott wiederhergestellt war, da fängt er an, das Wort Brüder zu gebrauchen und sagt, mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott. Das bekommt nun sein besonderes Gewicht, wenn wir sehen, dass es das Erste war, was der Herr nach seiner Auferstehung sagte. Das große Ziel der Versöhnung Christi war die Wiederaufrichtung des Kindschaftsverhältnisses zu Gott. Alles, was die Versöhnung ausgerichtet hat, die Sünde zu sühnen, den Fluch des Gesetzes fortzunehmen, eine ewige Gerechtigkeit zu bringen, sind ja nur Teil des einen großen Werkes, uns das Kindesrecht zurückzugeben. Das ist die Hauptsache. Der Mensch wurde zum Kind und Erben Gottes erschaffen. Da dieses Kindesverhältnis durch den Sündenfall zunichte wurde, sollte der Weibessame es wiederherstellen. Wer daran zweifelt, dass dies wirklich geschehen ist, hört hier nun Jesus sagen, »Meine Brüder«, das sagt er als erstes nach seiner Auferstehung, und er will, dass wir darauf achten sollen. Wer hier nichts Großes und Göttliches erkennt, muss taub gegenüber Gottes Wort sein. So hat Jesus die Scheidewand abgerissen. Gott und Mensch sind wieder vereinigt. Das, was zerstört war, ist wieder aufgerichtet. Das Verhältnis des Kindes zu seinem Vater. So ist Gottes Sohn der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Hier ist eine Tiefe und eine Höhe, die alle Erkenntnis übersteigt. Die Gabe ist so groß und unsere Herzen sind so eng. Und Jesu Brüder sein. Meine Brüder, sagt der Herr. Das sagte aber nur zu den Jüngern, meinst du. Sie waren ihm 3 Jahre gefolgt. Sie waren fromm und heilig. Welchen Trost haben wir daraus? Hast du nicht verstanden, dass es die Absicht von Christi Versöhnung war, unser Kindschaftsverhältnis zu Gott wieder aufzurichten? Das tat er, als er sein Leben hingab, nicht nur für einige Freunde, sondern für die ganze Welt. Im Übrigen hast du doch 1000-mal gebetet, Vater unser, der du bist im Himmel. Für Vernunft und Gefühl ist es ungereimt, dass wir die große Ehre haben sollen, Christi Brüder genannt zu werden und es zu sein. Was sagt aber die Heilige Schrift? Was sagt Christus selbst? Ich in ihnen und sie in mir, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Gilt das nur für die Apostel? Nein, sagt Jesus, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Johannes 17, Vers 20. Das gilt also für alle Zeiten und alle Geschlechter. Wir meinen, das sei allzu groß. Hat Jesus aber jemals einen Unterschied gemacht? Nicht einmal seine Mutter hatte einen Vorzug. Der Mensch ist ihm teuer, aber nicht die oder jene Person. Es ist nur der Unterschied, dass die Gläubigen seine Nähe, sein Herz suchen, während die anderen fernbleiben. Das Merkwürdigste ist nun, dass die Jünger diesen Ostergruß bekamen, als sie am schwersten gesündigt hatten. Hier sehen wir nun die Frucht von Christi Tod und Auferstehung. Die Sünde wird nicht mehr angerechnet und verdammt die nicht, die an Christus glauben. Hier sehen wir, was das Wort bedeutet. Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Römer 4, Vers 25. Oder ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. 1. Korinther 15, Vers 17. Der Apostel glaubt also im Ernst, dass sie nicht mehr in ihren Sünden sind, weil Christus für sie gestorben und auferstanden ist. Christus hat ein Gnadenreich gegründet, in dem die Sünde nicht zugerechnet wird. Wohl werden wir gezüchtigt, aber die Gnade und die Kindschaft werden nicht erschüttert, solange wir uns in unserem Elend zu Christus halten. Christi Blut reinigt uns von allen unseren Sünden. Das ist die Hauptsumme des ganzen Evangeliums. Wir können das vielleicht glauben, solange das Leben seinen gewöhnlichen Gang geht, wenn es aber dunkel um uns wird, wenn wir vielleicht in schwere Sünde fallen, dann ist es nicht so leicht zu glauben. In solcher Not zeigt es sich, dass wir, wenn wir auch das ganze Evangelium im Kopf haben, doch kaum ein Senfkorn Glauben im Herzen besitzen. Es ist, als ob Christi Blut nicht mehr gilt, jedenfalls nicht in der Lage, in der wir uns befinden. Aber es sollte nicht so sein. Wohl ist es angebracht, verzweifelt zu sein und über sich selbst zu weinen. Doch wer die Hoffnung fahren lässt und alles verloren gibt, hat nicht verstanden, was Christus getan hat. Dann glauben wir nicht, wie die Apostel, dass wenn Christus auferstanden ist, dann sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Mit solchem halben Glauben können wir nicht den Streit durchhalten und bestehen, wenn der böse Tag kommt. Darum ist es nötig, dass wir gründlich lernen, was Christus für uns getan hat, um uns bei Zeiten auf die Stunde der Versuchung vorzubereiten. Nicht nur dadurch, dass wir wachen und beten, sondern auch in der Erkenntnis Christi zunehmen.